Also ich musste mich halt aufbocken mit so mehreren Kissen, damit ich im Halbsitzen schlafen konnte. Und wenn dann natürlich nachts die Kissen verrutscht sind, dann rutscht man natürlich auch runter, dann liegt man flacher, dann ist wieder, als ob der Elefant einem auf der Brust steigt. Und dann wacht man auf mit Atemnot. Also das ist wie, als ob einem jemand den Mund zuhält. Und ich wohne alleine, dementsprechend ist da halt auch irgendwie keine Sicherheit. Und dann musste man sich da immer ja wieder alleine aus diesen Panikmomenten rausholen, ne? Weil wen ruft man nachts um drei an?
Mein Name ist Nabil Atassi, ich bin Arzt und Moderator. Die Corona-Krise hat auch mein Leben verändert. Dieser Podcast berichtet von den Menschen, die sich in der Corona-Pandemie für die Betroffenen eingesetzt haben und immer noch einsetzen. Sie erzählen von ihren ganz persönlichen Eindrücken und worauf es jetzt ankommt. Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Der SWR1-Podcast mit Dr. Nabil Atassi.
Sandra Lusiak ist Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und morgen ist ein besonderer Tag für sie, denn sie geht morgen zum Dienst. Das hört sich jetzt erstmal gar nicht so besonders an, aber für Frau Lusiak ist es bereits der dritte Versuch, wieder zurück zu ihrer Arbeit zu finden. Denn sie leidet seit über einem Jahr an Long-Covid, kämpft mit ihren Symptomen, aber auch mit Vorurteilen. Und jetzt ist sie hier und erzählt ihre Geschichte. Hallo Frau Lusiak.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Schön, dass Sie es geschafft haben.
Ja.
Morgen geht's los. Ein großer Tag, glaube ich, wichtiger Tag für Sie. Wie geht's Ihnen?
Ja, ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt, also obwohl es auch der dritte Arbeitsversuch ist und ich ein bisschen Bedenken habe, wie das so wird, freue ich mich trotzdem wieder zurück in den Beruf zu können und hoffe, dass es diesmal einfach besser wird als bei den letzten zwei Malen.
Also es ist jetzt der dritte Versuch. Wie lang ist denn so der letzte, der davorgehende Versuch, wie lang ist der her?
Der war im Oktober letzten Jahres, also 21, und der ging sieben Wochen lang und mit jeweils immer 3 Stunden am Tag gearbeitet. Und leider kam ich über diese 3 Stunden Belastung nicht hinaus. Ja, deswegen bin ich gespannt, wie es jetzt wird, ob ich mich da schneller steigern kann. Wir starten erstmal mit 2 Stunden. Das ist ja so eine sanfte Wiedereingliederung. Hamburger Modell nennt sich das.
Mhm.
Und da ist man dann zusätzlich geplant und soll eigentlich schauen, dass man in diesen Arbeitsalltag wieder reinfindet. Man hat keine spezifische Aufgabe, sondern es wird einfach mit dem Arbeitgeber besprochen, was klappt, was nicht, kann sich ein bisschen ausprobieren.
Wie geht's Ihnen da denn jetzt mit? Also ich meine, wenn man schon 2 Versuche hinter sich hat und dann das dritte Mal reingeht, dann höre ich jetzt erstmal so, 2 Stunden, das hört sich ja gar nicht so lange an.
Mhm.
Aber es ist doch eine Herausforderung.
Ja, das ist eine totale Herausforderung. Also vor allen Dingen mit meinem Zustand. Also ich habe ja dieses Fatigue-Syndrom, dieses Postvirale durch Corona. Da ist ja das höchste Gebot, was wir Long-Covidler jetzt alle immer zu hören kriegen, ist dieses Pacing. Dieses, du musst deinen Tag strukturieren, du musst Pausen einplanen. Du darfst dich nicht überfordern, auch wenn du dich gut fühlst. Weil sonst reagiert der Körper mit so einem Crash und der Crash kann sich über Tage hinwegziehen. Und das kann ich jetzt in meinem Alltag ganz gut machen, weil ich ja weiß, wann ich meine Pausen brauche. Und auf der Arbeit bin ich ja aber ein kleines Stückchen fremdbestimmt, ne? Also da kann ich ja nicht nach einer halben Stunde sagen, ich lege mich jetzt hin für 10 Minuten. Das ist halt...
Wird schwer zu vermitteln dann den Kollegen, ne?
Ja, genau.
Deswegen erstmal die 2 Stunden. Sie haben es gerade schon erwähnt. Und wenn ich das jetzt so höre, darf ich kurz verraten, wo Sie ungefähr im Alter sind?
Ja, klar.
Sie sind Anfang 30, eigentlich eine junge Frau. Und wenn Sie dann sagen, ich muss mir meinen Tag so strukturieren, da hört man ja schon raus, da hat sich richtig was verändert bei Ihnen.
Ja.
Wie war es denn vorher?
Ja, vorher habe ich über Tagesstruktur nicht nachgedacht, ne? Also da hatte ich meine festen Termine wie meine Dienstzeiten auf der Arbeit und der Rest drumherum war Spontanität.
Haben Sie viel gearbeitet?
Ja, also ich arbeite 100% Stelle im Krankenhaus und habe dann noch 2 Jahre lang eine Fachweiterbildung gemacht, also onkologische Fachweiterbildung. Das war dann neben dieser 100% Stelle und dann habe ich eine Zeit lang noch... weil es ja nicht genug war, noch eine 450-Euro-Stelle im ambulanten Pflegedienst gemacht. Das ging dann irgendwann nicht mehr mit der Fachweiterbildung, weil ich dann ja auch lernen musste und Hausarbeiten schreiben und für Klausuren lernen. Und aber ansonsten war mein Leben echt immer mit Arbeit und Freizeitgestaltung halt mit meinen Freunden. Mhm. Also wenn ich mal auf der Couch gelegen habe, dann war das für einen Filmabend oder halt... Ich habe geschlafen, aber sonst war ich wenig zu Hause.
Eher die Ausnahme als die Regel. Also eigentlich klingt es so, als hätten Sie ein richtig aktives, teilhabendes Leben geführt mit vielen Freunden, großem Freundeskreis und allem dabei.
Ja.
Jetzt gehen wir mal zurück. Sie haben es gerade erzählt mit Ihrem Fatigue-Syndrom. Es gibt ja sehr, sehr viele Symptome, die diesem Long-Covid zugeordnet werden. So ganz genau weiß man ja auch noch nicht alles darüber. Was war denn so das, was Sie, Fatigue haben wir jetzt gesagt, so am meisten eigentlich beschäftigt hat? Womit hatten Sie zu kämpfen?
Also in der akuten Erkrankung, da war am schwierigsten, glaube ich, für mich diese Kombination aus Fieber, Atemnot, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und schon diese Fatigue beginnt, also dieses Erschöpfungssyndrom.
Also das hatten Sie gleich von Anfang an?
Genau, das fand ich da aber gar nicht so wild und aufregend, weil wenn man jetzt so einen normalen grippalen Infekt hat, dann fühlt man sich ja auch mal 2, 3, 4 Wochen abgeschlagen, ne? Bevor man dann irgendwie wieder sagt, jetzt kann ich mit Sport starten, jetzt fühle ich mich wieder relativ normal. Also das kam alles wie so ein Paukenschlag von oben drauf. Dieses Krankheitsgefühl kam von jetzt auf gleich. Ich habe mich, während der Arbeit hatte ich einen Symptomausbruch und konnte dann auch meinen Dienst nicht fertig machen, ne? Was sonst, also ich musste halt abbrechen und sagen, ich kann nicht mehr, mein Körper klappt nicht und ich musste sofort nach Hause.
Ja gut, in so einer akuten Erkrankung kann man sich das vielleicht mal vorstellen. Man wird schwer krank und muss halt mal früher nach Hause gehen, haben wir vielleicht alle schon mal erlebt. Ja. Aber bei Ihnen war es ja tatsächlich dann so, wenn ich es richtig verstehe, es ist gar nicht mehr weggegangen.
Nee, genau. Das ist über Wochen genauso geblieben, auch mit dem Fieber bis zu 40 Grad. Ich habe das dann auch immer gesenkt, weil 40 Grad ist auch einfach nicht aushaltbar für einen Menschen, ne? Also das kann man nicht lange tolerieren. Und das ging über Wochen, bestimmt 5, 6 Wochen, habe ich ständig, also immer dieses Grippegefühl, immer dieses Kranksein, dieses Schwachsein, zu Hause nicht mehr richtig aufstehen können, nicht mehr sein eigenes Essen trinken. Das ist alles auf der Strecke geblieben. Dann nicht mehr flach auf dem Rücken liegen können, weil ich hatte dann auch noch eine Lungenentzündung bekommen.
Obendrauf noch?
Genau, so eine virale Lungenentzündung hat sich daraus entwickelt.
Waren Sie dann damals auch im Krankenhaus? Also richtig, mussten Sie dann auch richtig stationär behandelt werden oder haben Sie das alles zu Hause durchgestanden?
Nee, das habe ich zu Hause. Also ich war gut im Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Die haben mich jeden Tag angerufen und auch meine Arbeitsstelle hat mich jeden Tag angerufen, weil die hatten so ein Kontaktverfolgungssystem. Und ich hatte dann zweimal so eine Bereitschaftsärztin da, das hat mir das Gesundheitsamt geschickt und die hat dann auch einmal den Notarzt dazu gerufen. Dann sind wir am 25. Dezember ins Krankenhaus gefahren. Da wurde dann ein CT gemacht und da wurde dann auch festgestellt, dass ich eine Lungenentzündung habe. Dann wurde hin und her geredet, legen wir mich auf Station in Isolation, ja, nein, vielleicht.
Und, also das stand schon zur Diskussion. Es war dann schon so ernst, dass man gesagt hat, eigentlich muss die Frau Lusiak vielleicht auch stationär im Krankenhaus behandelt werden.
Genau. Also die Notärztin zu Hause, die hat mir die größte Panik überhaupt gemacht, weil die hat einen Ultraschall vom Herzen gemacht, die hat ein EKG und einen Ultraschall der Lunge. Und die hat dann eigentlich schon mit der Uniklinik telefoniert und meinte, wir brauchen ein Intensivbett.
Aber es klingt ja tatsächlich so, als hätten Sie auch einen schwereren Verlauf dann auch gehabt in der akuten Phase. Können wir das zeitlich nochmal kurz einordnen? Wann war das?
Also ich war positiv am 20. Dezember und am 25. Dezember war ich im Krankenhaus für die Notfallversorgung.
Und in welchem Jahr war das?
2020.
20, also ist schon über ein Jahr her jetzt.
Mhm. Ah ja, stimmt, das muss man ja stimmen, wir sind 22, ja. Und also ich sage immer, das war so ein mittelprächtiger Verlauf, aber eigentlich also stufe ich mich zu gut ein. Die Ärzte sagen immer, das war nicht mittelprächtig, das war eigentlich schon ein bisschen ernster zu nehmen.
Ja, man hört ja auch immer wieder mal von Verläufen, die mild sind oder vielleicht sogar ohne Symptome, wo dann die Symptome erst nachher kommen. Bei Ihnen scheint es aber ganz anders gewesen zu sein. Sie hatten ja zwischendurch dann eine Phase, wo es dann auch mal gut war oder gab es die gar nicht?
Nee, richtig gut gab es gar nicht.
Also es gab nicht diese Zeit, wo man 4 Wochen mal hat, wo gar nichts ist und dann geht es wieder los mit der Müdigkeit zum Einschleichen. Bei Ihnen war das immer da?
Immer da, das war konstant, das hat sich so durchgezogen. Wenn man das in der Literatur auch nachschaut, dann ist das ja so, diese Akutinfektion kann bis zu 4 Wochen gehen. Alles, was bis zu 12 Wochen geht, ist Long-Covid. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann so ein Post-Covid-Syndrom, so wird das jetzt bezeichnet. Bei mir war das ein schleichender Übergang. Also das ist die ganze Zeit so weitergegangen, wo wir das dann am Anfang auch auf die Lungenentzündung geschoben haben, weil jeder Mensch, der mal eine Lungenentzündung hat, klar, der braucht so ein halbes Jahr, bis der wieder richtig auf den Beinen ist. Ja, aber auch nachdem das ein halbes Jahr immer noch nicht besser war, da fing dann schon an zu sagen so, wie kriegen wir mich jetzt wieder hin, was machen wir denn hier? Und ich war im April 21 dann auch in der Reha, wo ich auch nicht gedacht hätte, dass ich mal mit 30 lande. Also ist ja jetzt irgendwie, kenne ich von meinen Patienten halt, die nach OP, nach Herz-OP dann in die Reha gehen und die sind ja schon über 50, über 60, ne, aufwärts. Und jetzt war ich auf einmal in der Reha und musste beim Reha-Sport mitmachen und beim Lungentraining und beim Aquaschwimmen und sowas alles und Treppensteigen wieder lernen und gerade Strecken.
Völlig verrückt, wenn eine junge Frau plötzlich so aus dem Leben eigentlich gerissen zu werden. Haben Sie das damals, kann man sich ja nicht vorher denken eigentlich, was hatten Sie denn damals, als diese Erkrankung war und Sie wussten, na gut, ich habe jetzt Corona, war ja auch dann mitten in der zweiten Welle, glaube ich, muss das dann gewesen sein. Was haben Sie denn damals gedacht, wie lange das gehen würde?
Oh, 2-3 Wochen. Mhm. Also ich meine, ich war ja auch jetzt nicht die Erste, die aus meinem Kollegium sich angesteckt hatte.
Da gab es viele damals, ne?
Ja, wir waren schon ein großer Haufen, weil es ja auch damals noch keine Impfung gab. Und die anderen kamen halt alle wieder arbeiten. Und da habe ich gedacht, klar, komme ich auch wieder arbeiten. Die waren halt alle noch ein bisschen müde und ein bisschen schwächer auf der Brust. Das haben die schon gesagt. Aber dass ich wirklich Probleme habe mit Treppensteigen und Aufstehen und meinen Körper zu bewegen, das hätte ich nicht gedacht. Und das ging wirklich, wirklich lange.
Können Sie sich nochmal zurückversetzen, wie sich das damals angefühlt hat, als Sie gemerkt haben, nee, mit den 3 Wochen ist das nicht erledigt, das geht länger?
Ich habe damals so eine Überschrift gefunden für mich und das war so die Enttäuschung über den eigenen Körper. Klar war man schon mal krank, grippal, Erkältung, irgendwie so. Und dass da aber jetzt alles so streikt und nicht mehr mitmacht. Und also geistig war ich ja fit und war ich ja da. Also jetzt auch nicht hundertprozentig fit, aber...
Warum nicht? Was war da das, geistig?
Das hat sich in der Reha rausgestellt, dass ich mein Zahlenverständnis verloren hatte. Also wir haben in der Reha Würfelspiele gespielt, so... weiß ich nicht, Kniffel oder sonstiges. Und da ging das mit dem Zusammenrechnen gar nicht mehr. Und dann war eine Mitpatientin mit mir da, die das auch hatte und die dann zu mir gesagt hat, weißt du denn, welche Zahl das ist? Und das war so, ja, okay, das ist eine 5. Gut, ist das denn größer oder kleiner als eine 2? Und das hatte in meinem Hirn gar nicht mehr stattgefunden. Also ich habe mich dann irgendwann abends aufs Zimmer gesetzt und mir wieder Zahlenräume von 1 bis 100 einfach aufgeschrieben, um das wieder neu zu verstehen, um neu zu lernen.
Konnte das im Alltag, konnten Sie das gar nicht rausfinden, weil man das dann so umschifft oder wie macht man das dann?
Naja, weil ich war ja nicht mehr einkaufen, seitdem ich krank war. Also mir wurde ja ständig alles gebracht, weil ich das ja kräftemäßig auch nicht geschafft habe. Sprich, ich stand nie an der Kasse. Dann, ja, zu Hause rechnet man nicht, ne?
Also Sie konnten dann auch gar nicht das Haus verlassen in der Zeit, so viel, oder?
Nee, also so mal 5 bis 10 Minuten vor die Haustür und dann... entweder auf die nächste Mauer oder auf die nächste Bank gesetzt und abgewartet, bis die Luft wieder klappt und dann wieder nach Hause gegangen.
Können Sie uns mal so ein bisschen vielleicht daran teilhaben lassen, wie man sich da so fühlt, wenn man plötzlich merkt, Mensch, das wirft mich hier alles total aus der Bahn. Was ist denn hier los? Was denkt man sich da?
Ich glaube, ich habe gar nicht so furchtbar viel gedacht. Also ich war so gefangen in dem Moment und das war so eine Leere, also so eine innerliche Leere, auch im Kopf. Dann kam zwischendurch immer Verzweiflung auf, was dann auch Panik gemacht hatte. Ich hatte auch eine Zeit lang zu tun mit Panikattacken. Dadurch, dass ich getriggert war, immer wieder von Momenten, wo ich keine Luft gekriegt habe. Das hat mich dann ja auch immer wieder zurückversetzt in diese Akutsituation der Erstickung. Und das kam dann zum Beispiel, die erste Panikattacke war beim Waschbeckenputzen, ne? Weil das nicht geklappt hat, weil ich es nicht geschafft habe, dieses Waschbecken sauber hinzukriegen. Weil ich keine Kraft habe, weil ich dann Schweißausbrüche gekriegt habe. Dann habe ich Herzrasen gekriegt, das hat mir Angst gemacht. Dann kam die Panikattacke und dann hört man auch irgendwann auf, Sachen im Haushalt zu machen, weil man sich da körperlich einfach nicht mehr überfordern möchte.
2 Fragen habe ich da jetzt sofort, natürlich, wenn Sie das so erzählen. Das erste ist, wenn einen sowas so rausreißt aus dem Leben und wenn man vorher fit und stark ist, Sie sind Gesundheits- und Krankenpflegerin, da helfen Sie ja eigentlich eher anderen Menschen. Sie sind dann stark für andere. Mhm. Und plötzlich kann man viele einfache Dinge gar nicht mehr selber machen. Was löst das in einem selber aus?
Versagen. Also wirklich, das ist...
Denkt man das wirklich?
Ja. Also, ich bin ja nicht umsonst Krankenschwester geworden. Ne? Also ich helfe ja wirklich gerne anderen Menschen. Und dann sich selber nicht mehr helfen zu können, damit hatte ich wirklich lange zu knabbern. Und habe auch wirklich jetzt, das war, glaube ich, mein größtes Learning. Und wenn ich sage, ich gehe mit irgendwas Positives aus dieser Krankung raus, dann ist das, dass ich jetzt Hilfe zulassen kann. Also das musste ich lernen, dass andere Leute zu mir kommen können und meinen Dreck wegmachen und für mich aufräumen oder mir Essen bringen oder mich beim Spaziergang begleiten, damit ich nicht irgendwo alleine kollabiere.
Das heißt, in dieser Zeit gab es Menschen, die Ihnen gerne helfen wollten, aber Sie hatten da so ein bisschen Schwierigkeiten, dann zu sagen, ja, das ist in Ordnung.
Ja, also voran meine
Freunde,
Mutter.
Familie. Mhm.
Also die ist ja wirklich die tollste Frau und die kümmert sich so wahnsinnig und ich habe die halt ständig abgelehnt. Und die wusste auch die ersten Wochen gar nicht, wie es mir geht, weil ich am Telefon war das halt immer nur so, wie geht's dir heute? Und da habe ich immer nur gesagt, ich habe Kopfschmerzen, ich bin müde, ich kann nicht lange reden. Und das habe ich über Wochen so gemacht. Und meine Mutter hat dann eigentlich erst mitgekriegt, wie es mir geht, wo ich dann in der Reha war und dann ja wie so ein kleines Reha-Tagebuch auf Instagram und Facebook veröffentlicht habe. Und da, ich konnte es irgendwie besser schreiben, wie es mir geht und was ich fühle und was meine Ängste sind, als dass ich das irgendwem richtig sagen konnte.
Also es war für Sie leichter, das mit einer Öffentlichkeit, mit einer anonymen Öffentlichkeit zu teilen, als es zum Beispiel in der Familie zu besprechen?
Ja.
Einfach auch, weil man dann vielleicht das Gefühl hat, man kann diese Schwäche, die gefühlte Schwäche, eher zugeben oder eher einräumen?
Ja, ich glaube, also für mich war es immer einfacher, was zu schreiben, was dann wahr ist, als wenn man das laut ausspricht, weil das dann irgendwie radikaler wahr ist. Ne? Also es ist so ein Stufensystem von Wahrheit eigentlich. Und dieses Schreiben, dieses Tagebuch, das hat dann natürlich auch noch den Vorteil, dass andere damit connecten konnten und dass andere sich darin wiederfinden. Somit habe ich auch noch meinen Beitrag gezahlt, um irgendwie zu helfen, was dann wieder natürlich meiner Berufung als Krankenschwester so ein bisschen entspricht. Ne? Also das
geht ja bis heute so. Ne? Ja. Sie haben nach wie vor noch Ihren Instagram-Kanal, auf dem Sie auch sehr, sehr viel und auch sehr offen Ihre Geschichte teilen. Da kommen wir gleich noch zu. Wir gehen jetzt nochmal zurück in der Zeitlinie. Jetzt sind wir ja, das, worüber wir gerade gesprochen haben, das findet statt so Anfang 2021. Mhm. Wann ging es denn so von, also bevor Sie in die Reha gekommen sind, da gab es ja noch wahrscheinlich ein paar andere Stationen. Wo sind Sie denn dann nach der akuten Geschichte als erstes hingegangen, als Sie gemerkt haben, das wird nicht besser? Oder waren Sie im Prinzip ständig bei Ärzten?
Ich war eigentlich ständig, also jede Woche bei meiner Hausärztin, die mich auch immer so als Letzte am Tag aufgenommen hat, damit sie halt besonders viel Zeit für mich hatte. Da haben wir uns dann zusammengesetzt und geguckt, ne, wie kriegen wir jetzt diese Lungenentzündung in den Griff, mit welchen Medikamenten, mit welchen Tees, welche Inhalationen, halt auch einfach breit gefächert geguckt, weil man wusste ja nicht, worauf das Coronavirus alles so reagiert. Ne?
So alles mal versucht so.
Genau, erstmal alles versucht, was geht. Und dann halt Symptombehandlung, ne? mit Fiebersenker, mit Inhalation, mit Vitaminen, damit mein Vitaminhaushalt aufrechterhalten wird, für Immunbooster, damit mein Körper eigenständig auch was machen kann. Ja, und dann war ich jede Woche da. Vitalparameter immer überprüft, auch die Sauerstoffsättigung vor allen Dingen, die nie wirklich richtig schlecht war, das muss man sagen. Also mein schlechtester Wert war bei 95%. Sehr stolz drauf. Mhm,
sehr gut, ja. Also ja. Heißt, dass Sie eigentlich aus einer gesunden Grundsituation kamen.
Ja.
Ist ja bei Long-Covid immer so ganz, ganz schwierig, weil ja so weniges messbar ist. Mhm. Sie haben es gerade selber gesagt, Sauerstoffsättigung, also der Sauerstoffgehalt im Blut war immer sehr gut bei Ihnen. Mhm. Und auch sonst gibt es ja eigentlich keinen Laborwert, den man jetzt so abnehmen kann und sagen kann, das ist Long-Covid. Wie kam es bei Ihnen dann zu dieser Diagnose? Wie hat man dann letztlich gesagt, das muss Long-Covid sein, kann nichts anderes sein?
Das war eigentlich so eine Ausschlussdiagnose. Also dadurch, dass die Blutbilder immer gut waren, bis auf das Immunsystem halt ziemlich runtergefahren war, aber der Rest von den Parametern, auch die Entzündungsparameter, nicht wirklich signifikant angestiegen waren und ich keine Vorerkrankungen hatte und man auch kein anderes Virus oder keine anderen Bakterienstämme feststellen konnte, war das dann halt irgendwann dieses, jetzt geht's so lang und man ist nicht der erste Fall, dass man wahrscheinlich mit zu diesen Long-Covid-Patienten gehört.
Mhm. Wie haben denn die Ärzte darauf reagiert? Also war da von Anfang an ganz großes Verständnis oder haben sie da auch häufiger mal gehört, jetzt komm, stellen Sie sich nicht so an?
Also meine Hausarztpraxis hatte immer großes Verständnis und also ich meine, die haben mich ja auch erlebt und gesehen und die wussten, dass ich das jetzt nicht irgendwie simuliere.
Also Ihre Hausärztin, die kannte Sie auch schon vorher?
Genau, die kannte mich vorher und auch ihr Chef, bei dem war ich auch vorher Patientin und die wussten, wann war ich denn mal da, ne? Also so vielleicht einmal im Jahr für ein Check-up und ansonsten mal, wenn ich Magen-Darm hatte, um mir mal einen Krankenschein abzuholen, ansonsten halt nie. Also das war auch mein einziger ärztlicher Kontakt die ganze Zeit, bis ich dann in die Reha gekommen bin und da gab es dann den ersten Gegenwind von den Ärzten. Also wo ich gar nicht damit gerechnet habe, weil ich dachte, ich bin jetzt hier wegen Long-Covid und die wissen, warum ich komme. Und da wurde ich zum ersten Mal konfrontiert mit, natürlich höflicher ausgedruckt, aber unter der Bottomline mit der, stell dich nicht so an, du bist jung, du bist fit, du musst wieder arbeiten. Jetzt mal Arschbacken zusammenkneifen und hier durch. Ne?
Dazu muss man ja sagen, eine Reha ist tatsächlich auch primär ja dafür da, jemanden zurückzuführen in eine Arbeitsfähigkeit, wieder zurückzuführen. Ich will noch einmal kurz, bevor wir jetzt in die Reha gehen, noch mal kurz zurück. Sie haben gerade erzählt, dass Sie so einiges versucht haben mit Vitaminen und Therapien. Hat es denn irgendwas gebracht?
Nee. Also am Anfang nicht. Also das ist wirklich so, das ist eine Langzeittherapie, ne? Dieses ganze Corona-Ding. Das kriegt man nicht innerhalb von 3 bis 6 Wochen irgendwie hin. Also wenn man meinen Verlauf hatte. Und so nehme ich auch die anderen Long-Covid-Patienten wahr. Also ich bin ja im Austausch mit denen. Es gab bei keinem was, wo man das genommen hat und dann sagte, boah, 2 Wochen später habe ich mich super gefühlt, sondern bei jedem ist das eine Langzeittherapie und es gibt unterschiedliche Wege und ich habe auch Therapien von anderen ausprobiert, die mir empfohlen haben. Das hat bei mir nichts gemacht, auch nicht verschlechtert, aber auch nicht verbessert und dann skippe ich das wieder. Ne? Also
wie lange hat es denn gedauert, bis von der Infektion im Dezember 20 bis zu dem Punkt, an dem man gesagt hat, so, jetzt wäre es ganz gut, Frau Lusiak, wenn Sie jetzt mal in eine Reha gehen.
Bis Anfang März.
Also 3 Monate. Das ist relativ schnell, glaube ich, jetzt bei Ihnen im Vergleich zu wahrscheinlich vielen anderen, ja, die erstmal gar nicht zum Arzt gehen. Ich weiß nicht, was Sie sonst so hören von anderen Betroffenen.
Ja. Also ich habe jetzt auch jemanden noch kennengelernt, der halt jetzt zum ersten Mal nach 11 Monaten erst in die Reha gekommen ist. Aber ich glaube, bei mir ging das so schnell, weil ich halt meiner Ärztin den Vorschlag gemacht habe.
Sie haben das Schicksal selbst in die Hand genommen.
Genau, sozusagen. Ja, also beziehungsweise mein Vater hatte das in einer Zeitschrift gelesen, dass in der Schweiz die ersten Long-Covid-Zentren aufmachen, Anfang 21, und hat dann zu mir gesagt, frag doch mal deine Ärztin, ob du nicht auch irgendwo hin kannst. Na, wir fahren dich auch bis in die Schweiz. Und dann war es nicht die Schweiz, sondern Bad Salzuflen in NRW, also geht auch hier. Und genau, also dann haben wir dieses Ganze angekurbelt. Aber das war so ein, wir gucken mal, ob das überhaupt geht, weil deine Erkrankung ist noch nicht so lange her und du bist jung und kann sein, dass die Krankenkasse das nicht absegnet. Aber ich habe dann so ein, ich glaube, ungefähr 17 Seiten Formular musste ich ausfüllen, was eine maximale Anstrengung ist und sich über mehrere Tage gezogen hat. Und da gab es noch einen Teil, wo ich frei schreiben konnte, wie es mir geht. Und da habe ich halt alles erzählt, ne, welche Symptome und das waren, ich glaube, ich habe mal gezählt, ungefähr 43 Stück. Mhm. Und wo ich dann auch davor saß und dachte, krass, also wenn man sich das einmal so vor Augen führt, wie viel gerade am Körper, was da überall passiert, ne, dass man jetzt nicht nur sagen kann, Long-Covid oder Corona geht auf die Lunge, sondern es ist auf so viele Sachen und auf so viele Gefühlsebenen draufgegangen.
Können Sie mal so ein paar Sachen beschreiben?
Also ich hatte, genau, dieses Fieber, dann diese Abgeschlagenheit, die Muskelschmerzen, dann Überdehnungsschmerzen, Druck auf der Brust konstant, Atemnot, Ausschlag auf den Beinen, Haarausfall.
Also man könnte sagen, auch eigentlich eine besonders schwere Form auch dieses, ja, Symptomkomplexes, der so unter Long-Covid zusammengefasst wird. Haben Sie dann irgendwann auch mal gemerkt, es wird jetzt auch mal in der Reha langsam besser?
Ja. Also die Reha war wirklich der Anstoß, wo der Körper angefangen hat, zur Ruhe zu kommen und sich zu regenerieren. Ich glaube halt auch dieser Wechsel von raus aus der Wohnung, wo alles so schlimm war und wo man die schlimmsten Nächte durchlebt hat, raus in ein Setting, wo sich um einen gekümmert wird, wo man 3-mal am Tag Essen hingestellt bekommen hat und sich da echt keinen Stress machen musste.
Warum schlimmste Nächte? Was ist da passiert?
Also ich musste mich halt aufbocken mit so mehreren Kissen, damit ich im Halbsitzen schlafen konnte. Und wenn dann natürlich nachts die Kissen verrutscht sind, dann rutscht man natürlich auch runter, dann liegt man flacher, dann ist wieder, als ob der Elefant einem auf der Brust steigt. Und dann wacht man auf mit Atemnot. Also das ist wie, als ob ein jemand den Mund zuhält. Und ich wohne alleine. Dementsprechend ist da halt auch irgendwie keine Sicherheit. Und dann musste man sich da immer wieder alleine aus diesen Panikmomenten rausholen, ne? Weil wen ruft man nachts um 3 an? Also da geht ja jetzt auch nicht jeder ran.
Und da, wir sind ja jetzt auch wieder in der Phase, als Sie noch nicht über Ihre sozialen Medienkanäle das geteilt haben. Das heißt, Ihre Eltern waren irgendwie noch der Meinung, die Sandra, die ist gerade ein bisschen komisch, die meldet sich irgendwie nie.
Mhm. Ja.
Können wir kurz über Ihre Eltern sprechen? Wie geht's denen damit? Also wie ging's denen damals? Konnten Sie mit denen das überhaupt schon mal so ein bisschen resümieren, wie das für die auch war?
Ja, also wenn wir darüber sprechen, dann weinen wir, weil das halt auch immer noch sehr emotional ist. Weil es halt, also ich muss sagen, ich habe eine unfassbar gute Beziehung zu meinen Eltern und die wissen über alles in meinem Leben Bescheid. Und das war quasi das Erste, was ich vor denen verheimlicht habe. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt gar nicht rational sagen, warum ich da nicht so drüber gesprochen habe. Ich glaube, diese Hilflosigkeit von meinen Eltern, die ja sonst für uns Kinder immer da waren und überall eingesprungen sind und geholfen haben, diesen Part konnten sie jetzt nicht ausführen. Ich hätte den Part eigentlich gebraucht, habe ihn aber nicht zugelassen. Und somit waren wir in so einer ganz komischen Abwärtsspirale, auch von der Entfernung her. Also
wohnen Ihre Eltern weit weg?
50 Kilometer, das ist jetzt gar nicht so viel. Aber wir haben uns halt auch emotional entfernt, ne? Zum Beispiel meine Mutter und ich, wir telefonieren ungefähr jeden zweiten Tag, wenn irgendwer irgendwo hin ist auf dem Weg und kurz 5 Minuten einen Slot hat zum Quatschen. Dann wird angerufen und gefragt, hast du gerade Zeit? Und dann wird schnell gesprochen. Und wir wissen sehr viel voneinander. Und wenn das natürlich von einem auf den anderen Tag abbricht, ne, wenn die Tochter einfach die Gespräche nach 2 Minuten sagt, ich kann nichts mehr reden oder ich kann auch nichts mehr hören und ich konnte auch gar nicht ihre Informationen vernehmen. Ne? Also ich habe das, ich weiß gar nicht mehr aus der Zeit, was meine Mama mir erzählt hat, ja oder nein. Also
die Zeit ist auch so ein bisschen neblig für Sie im Nachhinein.
Total.
Also wir gehen jetzt nochmal zurück in der Zeitlinie zwischen Anfang 21 und März der ersten Reha. Konnten Sie das denn in der Zwischenzeit wieder so ein bisschen kompensieren mit Ihren Eltern? Weil Sie ja gesagt haben, Ihr Vater kam dann auch auf die Idee mit der Reha. Also da scheint dann eine Aktivierung dann doch stattgefunden zu haben.
Ja, ja,
genau. Dass die Ihnen jetzt wieder richtig helfen können.
Ja, jetzt reden wir viel mehr darüber. Auch nicht die ganze Zeit, weil wir können ja nicht immer nur darüber reden, weil irgendwann nervt es uns alle auch mal. Ja. Man will ja nicht ständig nur über seine Krankheit reden. Gibt ja auch noch andere Dinge.
Müssen Sie viel darüber reden? Außer jetzt
Zeit,
mit mir
hier. Zeit lang schon. Und mittlerweile sage ich aber den Leuten, ne, wenn die fragen, wie geht's dir? Und dann sage ich, ach ja, mittelprächtig, aber ich möchte es gar nicht genau ausführen. Also dieses wirklich sich ständig nur damit beschäftigen, das ist halt auch echt ermüdend. Ne?
Haben Sie denn auch mal so Tage, wo Sie sagen, mir geht's auch mal wieder ein bisschen schlechter, ich möchte gar nicht jetzt so groß mit Leuten Kontakt haben oder so? Oder haben Sie jetzt wirklich eine Linie, die nur nach oben zeigt?
Nee, das ist immer noch ein wellenförmiger Verlauf. Also auch von den körperlichen Beschwerden, was Muskelschwäche, Muskelkater, Schmerzen, Kopfschmerzen, Konzentrationsfähigkeit betrifft. Es gibt Tage, die sind gut und da kann ich mich auch mit Leuten treffen, da gehe ich auch raus oder da putze ich mal meine Wohnung, weil ich mich gut fühle. Und dann gibt's Tage, wo ich auch wieder einfach nur auf der Couch liege oder gar nicht, also stundenlang nicht aus dem Bett rauskomme, nur einmal am Tag esse und dann ist die Energie schon wieder weg und dann klappt gar nichts mehr, ne?
Und wie ist das so, einen Tag bevor es wieder losgeht, sind Sie jetzt mehr so gespannt und sagen, toll, morgen geht's wieder los, oder haben Sie da so ein klammes Gefühl jetzt eigentlich in sich drin?
Also ehrlich gesagt habe ich ein klammes Gefühl. Also ich möchte gern, dass das klappt, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum es jetzt besser sein sollte als im Oktober. Also weil sich körperlich bei mir nichts verändert hat, außer dass ich mich jetzt tagsüber besser strukturieren kann. Und nicht mehr meine 5 Mittagsschläfchen brauche, sondern vielleicht nur noch 1 bis 2, manchmal auch gar keins.
Man muss dazu sagen, dass Sie jetzt vor kurzer Zeit auch noch mal in der Diagnostik waren und auch noch mal in einem Krankenhaus waren.
Ja.
Ist da irgendwas Neues, irgendeine neue Erkenntnis bei gekommen oder warum? Wie kam es dazu?
Also das kam dazu dadurch, dass mein Fall von der Berufsgenossenschaft als Arbeitsunfall und somit auch als Berufserkrankung anerkannt wurde, dass die natürlich auch ein Interesse daran haben, mich jetzt schnellstmöglich wieder fit zu kriegen. Und man darf ja 1,5 Jahre krankgeschrieben sein, bevor man dann ausgesteuert wird und nicht mehr sein Verletztengeld von der Berufsgenossenschaft bezieht, sondern dann Arbeitslosengeld 1 kriegt. Das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen war jetzt nochmal, wir machen nochmal 14 Tage Aufenthalt, schauen nochmal rein, machen Diagnostik und gucken, ob wir noch irgendwas verbessern können. Ja, leider muss ich sagen, ich habe keinen Benefit von diesen 14 Tagen gekriegt. Also ich lag auf einer neurologischen Station und die haben halt neurologische Untersuchungen bei mir gemacht. Und ich habe gesagt, die Neuro ist jetzt wirklich nicht mehr mein Problem. Da hatte ich Hirnleistungstraining und habe auch an einer Neurostudie teilgenommen. Und mein Hirn ist zwar noch nicht wieder so, wie es vor Corona war, aber ich komme klar und kann eigentlich gut so durchs Leben. Mein Problem ist halt immer noch meine Luft, meine Ausdauer, mein Herz, meine Lunge. Das ist das, was mich zurückhält, plus diese Muskelschmerzen. Und dafür wurde halt nichts getan und auch nichts untersucht, bis auf eine Lungenfunktion, wo dann halt wieder rauskam, ja, nur so und so viel Prozent. Und das ist halt wie so eine asthmatische Beteiligung die ganze Zeit, als ob ich in so einem Asthmaschub bin, halt seit 14 Monaten. Und das ist halt anstrengend.
Wir sind ja eigentlich jetzt noch mittendrin in der Geschichte. Es ist sehr positiv auch zu hören, dass Sie sagen, gerade die neurologischen Symptome, also das mit dem Gehirn, mit den Zahlen hatten wir es vorhin, Konzentrationsschwäche, das ist ja nochmal was ganz anderes als zum Beispiel eine Atemnot. Mhm. Die man, wahrscheinlich haben Sie die mit einer Atemtherapie einigermaßen in den Griff jetzt gekriegt.
Ja.
Aber von Sport kann da noch nicht die Rede sein. Ne? Das ist völlig weit weg noch.
Ja, also ich war viermal die Woche beim Sporttherapeuten. Das nennt sich MTT. Und das ist so ein Lungen- und Herzsport. Und die haben den Plan komplett auf mich angepasst und versuchen mich halt seit Juni letzten Jahres wieder zu peppeln und mich an sportliche Leistung wieder zurückzubringen. Also die Ziele waren ganz klar, ich möchte Treppensteigen gehen und ich möchte eigentlich auch wieder joggen gehen können. Und das probieren wir mit Gewichttraining, Ausdauertraining zu kombinieren. Das geht immer 90 Minuten. Und auch da habe ich am Anfang Fortschritte gemacht und stagniere aber seit mehreren Wochen.
Sie haben ganz eindrücklich erzählt, dass Sie eigentlich ganz vieles auch selber angestoßen haben. Mhm. Manchmal auch über Ihren Vater, aber auch von sich selbst aus. Wie würden Sie denn jetzt Ihre Erfahrungen mit den Ärzten jetzt so die letzten 12 Monate einordnen? Sind Sie da, gab es da auch Enttäuschungen oder würden Sie unterm Strich sagen, es war schon alles okay so?
Es gab Enttäuschungen. Also ich gehe mittlerweile immer zu Ärztengesprächen rein mit einer Rüstung an, weil ich denke, ich muss mich jetzt gleich wieder rechtfertigen und ich muss mich jetzt gleich wieder verteidigen, weil so einfach ist das tatsächlich nicht. Also ich war bei einer Neurologin am Anfang wegen meinen neurologischen Defiziten, die mir dann einfach Antidepressiva verschreiben wollte, weil sie sagte, das kommt alles von einer Depression, wo ich sage, ich habe keine Depression. Das wurde auch in der Reha wurde das kontrolliert. Dem ist nicht so, das ist dieses Fatigue-Syndrom, was sich sehr ähnlich abspielt wie eine Depression, aber es im Endeffekt nicht ist. Und wo ich dann der Neurologin erzählt habe, dass ich noch Covid habe, war halt sie, das gibt es überhaupt gar nicht. Also wer mir diese Diagnose gestellt hätte. Und dann wusste ich, gut, hier bin ich falsch, muss zu einer anderen Neurologin.
Aber Sie haben das ja alles kritisch eingeordnet, weil Sie es natürlich auch können, weil Sie auch eine Ausbildung haben, die damit zu tun hat, weil Sie sozusagen vom Fach sind. Wie stellt man sich das denn für jemanden vor, der das vielleicht nicht kann?
Schwierig. Mhm. Wahnsinnig schwierig. Also ich meine, ich bin das gewohnt, für meine Patienten zu kämpfen und so wie so eine Löwenmutter sich da vorzustellen und auch bei der Visite auf der Seite der Patienten zu stehen und auch mal gegebenenfalls in eine Diskussion mit dem Professor oder dem Oberarzt zu gehen. Und jetzt muss man das für sich selber machen. Das kann ich, weil ich diese Vorerfahrung habe. Wenn das jemand nicht hat, dann glaube ich, wird man ganz schön untergebuttert und auch weggewischt und abgestempelt und geht wahnsinnig frustriert nach Hause. Und hat halt, glaube ich, nicht sofort im Kopf, okay, das war die falsche, abhaken, ich mache jetzt, suche mir einen neuen Facharzt. Sondern ich glaube, da versinkt man erstmal so ein bisschen zu Hause.
Wie war es denn mit Ihrem nichtärztlichen Umfeld, nenne ich es jetzt mal? Also Freunde, Freundeskreis, hat sich da viel verändert? Wie wurden Sie da unterstützt oder vielleicht auch nicht unterstützt?
Also schon unterstützend. Also ich bin die Einzige bei uns im Freundeskreis, die Corona gekriegt hat. Noch ungeimpft, also jetzt mittlerweile durch Omikron sind ja ein paar mehr davon betroffen. Aber es war sehr verständnisvoll und wahnsinnig interessiert von meinen Freunden. Und auch die haben mir Sachen vor die Tür gestellt, kleine Geschenke, kleine Aufmunterer. Ich habe zu Weihnachten ein Weihnachtsvideo zugeschickt bekommen, von allen so zusammengeschnitten, weil ich ja alleine war. Also da kann ich mich gar nicht beschweren.
Also eine wichtige Stütze dann auch in dem Fall, weil einem das wahrscheinlich dann auch hilft. Besser, als wenn man nicht ernst genommen würde, jetzt mal angenommen.
Ja.
Wie stark hat Sie denn die ganze Geschichte verändert? Also wir haben es ja vorhin schon gesagt, Sie waren super aktiv, engagiert, haben viel gearbeitet. Das geht jetzt gerade alles nicht. Mhm. Hat sich da sonst auch was an Ihrer Wahrnehmung verändert, wie Sie so die ganze Umgebung, Ihre Umgebung, die ganze Welt, sage ich jetzt mal, wahrnehmen?
Ich glaube, ich bin nicht mehr so energischer wie vorher. Also hätte ich jetzt kein Corona gekriegt, ich wäre ja 100% pro Impfung gewesen und ich glaube, ich wäre auch sehr viel mit auf die Straße gegangen für die ganzen Streiks von meinen pflegenden Kollegen, für die Gehaltserhöhungen und für die besseren Arbeitsbedingungen. Das konnte ich jetzt halt nicht mehr aufgrund von Kräftemangel und ich kann es jetzt auch irgendwie besser abgeben. Also ich freue mich jetzt eher über meine Kollegen, die gerade aktiv draußen sind, als dass ich selber mit aktiv draußen bin, weil ich gerade an einer anderen Front stehe quasi. Und ich würde sagen, ich habe Achtsamkeit mit mir gelernt, weil vorher habe ich aus meinem Empfinden heraus nicht so viel gebraucht. Also ich war total zufrieden mit meinem Leben, wie ich das hatte, mit meinen Freunden, mit meinem Pensum, mit meinem, wie lange bin ich wach, wann gehe ich schlafen. Ja, das hat sich jetzt so weit verändert, dass ich viel mehr auf meinen Körper höre. Und ich merke auch viel früher, wenn irgendwas anfliegt. Und ich habe mich stark mit Emotionen und Gefühlen auseinandergesetzt, kann das jetzt besser einordnen. Möchte auch behaupten, dass ich dadurch vielleicht ein bisschen mehr Empathie habe für jemand anderen, dem es gerade irgendwie emotional schlecht geht, weil ich jetzt viel mehr sagen kann, ah ja, das kann ich ein bisschen vergleichen mit dem Gefühl, ist das so und so, sind wir uns da einig? Und also meine Gespräche haben sich dementsprechend verändert, sind tiefer geworden mit meinen Freunden auch.
Ist denn so von Ihrer Seite aus auch mal das Problem aufgetreten, dass Sie sich erklären mussten gegenüber zum Beispiel Menschen, die, man sieht es Ihnen ja nicht an. Also Sie tragen keinen Gips, Sie haben keine Gehhilfe, man sieht Ihnen von außen überhaupt nicht an, Sie wirken gesund und munter. Muss man sich da manchmal erklären und sagen, du, ich kann gerade wirklich nicht?
Ja.
Gab es die Situation?
Also in meinem Freundeskreis nicht, weil denen reicht das, wenn ich sage, ich krieg's heute energetisch nicht hin, dann weiß jeder Bescheid. Wo ich mich erklären muss, und das finde ich tatsächlich traurig, war jetzt vor allen Dingen nochmal in diesem 14-tägigen Krankenhausaufenthalt den Physiotherapeuten zum Beispiel gegenüber. Die haben mir einen Plan geschrieben und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht, das ist zu viel. Ich brauche meine Pausen dazwischen. Und dann wurde gesagt, ja, aber andere Leute, die älter sind als du, haben auch nur eine halbe Stunde Pause und die kriegen das hin. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die haben vielleicht auch keine Fatigue. Ja, Fatigue, was ist das denn? Und dann muss ich das halt erklären. Und ich werde halt mittlerweile echt so ein bisschen rappelig darunter, ne, und denk so.
Fatigue ist ja auch so schwer zu erklären, ne? Also man kann es ja auch nicht messen. Also wenn ich das richtig raushöre, dann war das eigentlich, wenn Sie solche Probleme hatten mit Rechtfertigung, mit sich erklären müssen, mit nicht verstanden werden, am ehesten dann immer in diesem Reha-Bereich, wo es darum ging, jetzt mal schnell wieder zur Arbeit zu kommen.
Genau, ja. In dem medizinischen Bereich, wo ich eigentlich immer davon ausgegangen bin, dass ich jetzt hier fachlich gut aufgenommen werde, gerade da muss ich mich erklären. Das finde ich total schwierig. Also es gibt manche lustige Sprüche aus meinem Freundeskreis, die kann ich total gut abtun, weil ich weiß, die meinen das nicht ernst. Aber wenn es dann von wem Professionellen kommt, wo ich eigentlich gerade hingehe, um Hilfe zu kriegen, das finde ich schwierig.
Haben Sie denn über die Zeit irgendeine Erklärung dafür finden können, warum das ausgerechnet in dem Rahmen so ist? Sind wir vielleicht gar nicht eingestellt auf sowas in so einem großen Rahmen? Man muss ja mal sagen, Long-Covid ist ja ein großes Problem. Sollen 10% der ehemals Corona-Infizierten oder Infizierten sollen das haben. Es gibt inzwischen diverse Erklärungsmuster, woran es liegen kann. Man sammelt immer mehr Erkenntnisse jetzt über die Erkrankung. Aber es scheint immer noch nicht in der Mitte der Therapie angekommen zu sein.
Ja, ich glaube, das liegt wirklich daran, dass Mediziner und ich ja auch wirklich gerne was messen, ne? Und wir gucken uns gerne Bilder an, CT-Bilder, MRT-Bilder und sehen irgendwas, stellen was fest, sehen im Ultraschall irgendwo ein Steinchen und sagen, aha, da ist der Übeltäter. Oder sehen es in der Onkologie im Blutbild, ne? Wie sich da gewisse Parameter verhalten. Oder bei den Autoimmunerkrankungen, ne? Sehen ein paar Biomarker, wo wir sagen, ja, darauf geht's. Und das haben wir jetzt hier alles nicht. Und deswegen, glaube ich, lässt es sich schwer greifen. Dann weiß ich nicht, woher das kommt, aber dieses kleine Misstrauen von wegen so, ah, die ist jung, die will nicht mehr arbeiten gehen. Ich frage mich, woher das kommt, weil ich verstehe es nicht. Ich bin wirklich die Letzte, die sagt, Frührente, jawohl, mit 30. Also da bin ich ja weit von weg.
Darf ich fragen, wo Sie gearbeitet haben? Auf welcher Art von Station? War es tatsächlich eine Corona-Station auch?
Nee, es war eine Herz- und Thoraxchirurgie. Mhm. Und damals, 2020, hatten wir, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hatten wir gerade eine Corona-Station aufgemacht, eine Isolierstation, die aber super voll war. Und dementsprechend wurden die anderen Patienten, die nicht intensivpflichtig waren, halt auch so ein bisschen verteilt über das komplette Haus.
Ja, so war das in der Zeit.
Genau, damit jeder halt so ein bisschen was mit ISO-Patienten zu tun hat, damit nicht eine Station wieder überfordert ist. Und der Patient, wo ich mich angesteckt habe, der war bei uns wegen einer Herz-OP. Und der hatte auch schon den 6. oder 7. postoperativen Tag. Also der kam jetzt nicht frisch von außerhalb und hat es reingebracht, sondern er hat sich irgendwo im Verlauf diesem ganzen Aufenthalt angesteckt, hat dann Symptomausbruch gekriegt. Und wir hatten damals immer nur noch OP-Masken auf, nur die FFP2 bei bestätigten positiven Fällen.
Das heißt, sie waren nicht ausreichend geschützt, weil sie es nicht wussten.
Richtig, weil wir es nicht wussten. Ich die OP-Maske, der Patient eine Sauerstoffmaske. Ich war direkt am nächsten dran, habe wahrscheinlich die größte Viruslast abbekommen und dann...
Kennen Sie viele Kolleginnen, Kollegen, denen es ähnlich geht, die auch Covid hatten oder vielleicht auch unter Long-Covid leiden?
Ich kenne welche, die Covid hatten, aber nicht unter Long-Covid leiden, ne.
Weil jetzt sind Sie aus dem medizinischen Bereich und sprechen mit mir. Ich könnte mir vorstellen, viele Menschen, die vielleicht ähnliche Geschichten haben wie Sie, sprechen da nicht drüber, haben diese Öffentlichkeit nicht. Könnte das ein Zusammenhang sein, dass Sie vielleicht aus dem medizinischen Bereich sind und deswegen auch eigentlich eher drüber sprechen können, als jetzt jemand, der das vielleicht nicht ist?
Ja, könnte ich mir vorstellen. Also ich meine, ich kriege ja auch Feedback oder werde angeschrieben auf Facebook und Instagram auch von anderen Pflegekräften oder auch von anderen ärztlichen Kolleginnen, die auch mit Long-Covid kämpfen und die auch sagen, können wir uns irgendwie zusammentun, auch wenn wir nicht in der gleichen Stadt sind. Aber jetzt so gezielt aus Köln, wo ich ja herkomme, und gezielt aus meinem Kollegium ist da keiner.
Mhm. Haben Sie trotzdem den Eindruck, dass es inzwischen ein größeres Problem auch ist, so in dem medizinischen Bereich? Gibt es da viel Arbeitsausfälle? Haben Sie in der Reha auch viele Kolleginnen und Kollegen getroffen?
Also wo ich in der Reha war, hatte ich noch eine andere Krankenschwester getroffen. Ich muss ja sagen, ich habe jetzt auch den Kontakt zu meiner Station nicht so wirklich aufrecht gehalten, weil ich musste energetisch gucken, was geht. Und Familie und Freunde hatten Vorrang vor meinen Arbeitskolleginnen. Und ich muss auch sagen, ich war ja davor 2 Jahre lang in der Fachweiterbildung, war also da schon von meiner Heimatstation weg, bin durchs Haus rotiert 2 Jahre und habe da jetzt ein paar Freundinnen von anderen Stationen, mit denen bin ich auch in Kontakt, aber auch privat, weil wir uns gut verstehen. Und deswegen ist so der Kontakt zu meiner Heimatstation so ein bisschen abgerissen und der muss erst wieder neu geknüpft werden, weil da auch die Hälfte der Kollegschaft gekündigt hat, die Hälfte ist neu, die kenne ich also noch gar nicht. Das wird morgen auch wieder ein, hallo, ich bin Sandra, ich arbeite hier seit 8 Jahren.
Macht das die Wiedereingliederung nicht auch wieder ein bisschen schwieriger, wenn man dann auch so noch so andere Baustellen dann hat, als wenn man ins alte, gewohnte Team zurückkommt?
Ja, total. Also vor allen Dingen, weil Herz- und Thoraxchirurgie ist halt, ich glaube, neben der Neurochirurgie der stressigste Job und der stressigste Bereich in der Klinik. Grundlegend ist bei uns das Arbeitspensum ja wahnsinnig hoch und viele gehen immer auf dem Zahnfleisch und die Stimmung ist jetzt nicht jeden Tag hundertprozentig gut. Und es wird sich da auch schon mal ein bisschen angegangen, aber wir waren immer so ein Team, da wusste man, wenn hier irgendwer so ein bisschen schief schießt, dann ist da gerade viel Stress und dann helfen wir uns eher und dann kriegen wir das zusammen wieder hin. Und da weiß ich jetzt nicht, wie das neue Team agiert. Ne? Also ich muss da jetzt wieder richtig mit reinschwimmen.
Haben Sie schon mal überlegt, vielleicht mal zu wechseln? Also einfach den Fachbereich, gar nicht jetzt wegen des neuen Teams. Weil Sie sagen, es ist so stressig dort. Man könnte da vielleicht überlegen, oder hatten Sie schon mal überlegt, auf einen anderen Bereich zu gehen, der weniger stressig ist?
Ja, habe ich überlegt. Da kommt dann aber mein Ego und sagt, Herz- und Thoraxchirurgie, das mache ich immer besonders gern. Ne? Und ich meine, ich habe ja auch diese Fachweiterbildung extra für diese Abteilung gemacht, weil wir ein Lungenkrebszentrum sind und ich wollte da eigentlich mehr mit durchsteigen und wir hatten schon Pläne und neue Strukturen waren wir am Erarbeiten, die dann ja alle nicht umgesetzt werden konnten, weil ich erkrankt bin. Und ich bin die Einzige in meiner Kollegschaft mit dieser onkologischen Fachweiterbildung. Das heißt, ich bin da auch so ein bisschen von Tragweite. Also natürlich wäre jetzt für mich so der Gedankengang oder dieses Gedankenspiel von, ich gehe jetzt in eine Ambulanzsituation, wo ich keine Pflegepatienten habe, sondern wo die Patienten kommen, ihre Chemo kriegen, dann gehen die wieder nach 4-6 Stunden. Das wäre auf jeden Fall wesentlich stressfreier. Meine Angst, das wäre aber auch sehr viel langweiliger.
Also Sie haben einfach noch was zu erledigen und wollen da gerne wieder hin zurück.
Ich weiß nicht.
Ich drücke Ihnen wirklich alle Daumen, dass Sie wieder reinfinden ins Arbeitsleben. Ich glaube, Sie wünschen sich das selbst am allermeisten, habe ich den Eindruck. Ich hatte abschließend noch eine Frage. Sie haben jetzt so viel Erfahrung gesammelt und Sie können darüber reden. Sie tun es auch zum Beispiel hier bei uns. Was können Sie denn Betroffenen mitgeben? Sie machen das auch nämlich auch schon. Über Ihre Social-Media-Kanäle werden Sie viel angeschrieben inzwischen. Und haben auch so einen gewissen Bekanntheitsgrad auch erlangt.
Ja, was kann ich mitgeben? Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, sich ein Umfeld zu schaffen, bei dem man sich fallen lassen kann und die einen mit unterstützen. Weil wenn man diese Kämpfe gegen Ärzteschaft oder gegen therapeutischen Fachpersonal nicht alleine entgegen kann, dann hat man schon fast ein bisschen verloren und da muss man sich diesem System beugen. Und dafür ist Long-Covid gerade nicht gemacht, dass wir uns da beugen. Wir wollen zurück ins Leben, zurück zum alten Ich, höre ich von ganz vielen. Und dafür braucht es einfach Power aus dem Freundeskreis. Und wenn man die selber nicht hat, muss man die sich holen. Dann ist es auch so eine Sache von Akzeptanz mit dem eigenen Körper. Was kann ich jetzt, was kann ich nicht mehr? Und aber auch die Gewissheit, dass was du nicht mehr kannst, kann vielleicht wiederkommen. Und man bildet sich das nicht ein. Das ist nicht alles psychosomatisch. Man wird so gern dahin abgestellt in diese Schublade. Dem ist aber nicht so.
Vielleicht ist ja auch was man hier feststellen kann an dieser Stelle. Wir hatten ja immer geglaubt, dass Corona die Akutsituation unser Gesundheitssystem an den Rand bringt. Aber vielleicht ist ja Long-Covid am Ende über den langen Weg das größere Problem, was tatsächlich unser Gesundheitssystem herausfordert.
Ja.
Weil es werden ja jetzt immer mehr Patienten.
Ja.
Ganz zu schweigen von Berufsausfällen und was da alles noch dazu kommt. Ich drücke Ihnen sehr, sehr stark die Daumen, dass das morgen klappt.
Danke.
Und dass Sie gut weiterkommen, wieder zurückfinden und ein Stück weit auch wieder Ihr altes Leben zurückkommen. Ist das überhaupt möglich? Oder kommt da jetzt ein neues Leben?
Ich glaube, da kommt jetzt ein neuer Abschnitt. Vielleicht mit so einer chronischen Krankheit, aber auch die kriegt man doch gut ins Leben integriert, würde ich behaupten.
Das ist ein Schlusswort.
Jawohl.
Danke, Frau Lusiak, dass Sie da waren.
Danke auch.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Dr. Nabil Atassi in einem Podcast von SWR1.